Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich grüße Sie zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute der Sendung zugeschaltet aus Berlin ist Professor Wolfgang Welsch. Herr Professor, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, guten Abend, Herr Steininger.
Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie ganz kurz vorstellen kann, Sie sind Professor für theoretische Philosophie an der Universität Jena. Wie ich gerade gehört habe, sind Sie auch seit neuestem emeritiert.
Ja, seit letztem Jahr.
Und leben in Berlin als Wissenschaftler.
Richtig.
Und Sie haben ein sehr dickes Buch geschrieben, das heißt Homo Mundanus, das Sie dankenswerterweise auch in einer kürzeren und zugänglicheren Form unter dem Namen Mensch und Welt, eine evolutionäre Perspektive der Philosophie für Menschen geschrieben haben, die jetzt nicht fachphilosophisch vorgebildet sind, und haben hier eine sehr interessante These, die wir dachten, dass ganz hervorragend in diese Sendereihe von Radio Enlighten Next passt. Die sprechen davon, dass die moderne Sichtweise, die unser moderner Weltzugang und unser modernes Verständnis des Menschen eine ganz bestimmte Voraussetzung hat oder eine ganz bestimmte Voraussetzung gesetzt hat, die sie in Frage stellen wollen, nämlich, dass der Mensch und die Welt prinzipiell getrennt sind. Stimmt das so? Kann man das so sagen? Und wie kommen Sie zu dieser Ansicht?
Ja, es sind sozusagen zwei Schritte. Also die Moderne ist gekennzeichnet durch die Auffassung, dass alles vom Menschen aus zu verstehen und für den Menschen einzurichten, auf den Menschen zu beziehen ist. Das gilt seit, grob gesagt, 250 Jahren, also so etwa seit 1750, dem Beginn der Moderne. Und ich habe zunächst dieses, wie ich es nenne, anthropische Prinzip verfolgt, wie das bei schier allen Autoren der Moderne auftaucht und nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Architektur und in anderen Sphären. Und dann habe ich mich gefragt, wo das eigentlich herkommt, wo die Grundlagen sind. Und da muss man noch einmal ein Stück weit zurückgehen in die Zeit der Renaissance oder der frühen Neuzeit. Da bildet sich die Auffassung, dass der Mensch ein Wesen ist, von ganz eigener Seinsart, dass er nicht wie andere Wesen sozusagen mit der Welt verbunden ist, sondern dass er alles aus sich zu bestimmen hat. Nicht, dass er es aus sich bestimmen will, sondern dass er es aus sich bestimmen muss. Er hat sozusagen keine Vorgaben, er ist autonom, er ist zur Freiheit verpflichtet. So bei Pico della Mirandola. Und dann kommt sozusagen die philosophisch tiefere Begründung bei Descartes, der Mensch-Welt-Dualismus. Descartes hat die Auffassung befestigt, dass die Welt und der Mensch von grundlegend verschiedener Seinsart sind. Welt, das ist nur Materie, res extensa, wie er das nennt, also bestimmt durch schwere Gravitation, rein mechanische Bewegungen, Räumlichkeit, Zeitlichkeit. Für den Menschen ist ein völlig anderes Prinzip ausschlaggebend, das Prinzip des Bewusstseins oder des Geistes, res cogitans. Und so sind für Descartes der Mensch und die Welt von ganz, also im tiefsten von verschiedener Seinsart. Die Welt ist völlig geistlos von sich aus, rein materiell. Und der Mensch ist im Wesentlichen geistbestimmt und daraus folgt dann, dass dieser geistbestimmte, also durch ein weltfremdes Prinzip bestimmte Mensch eben ein Weltfremdling ist. Und dann kommen die Überlegungen, was bedeutet das für Erkenntnis, für Verhalten und dergleichen. Also
wenn
dieser Dualismus,
ja? Wenn ich da direkt nachfragen darf, ist das nicht auch eigentlich ein sehr befreiender Ansatz? Einfach mal davon auszugehen, im Gegensatz zur Scholastik, im Gegensatz zur Metaphysik des Mittelalters und der griechischen Metaphysik, einfach mal zu sagen, wir haben nichts anderes als uns, Menschen, unser Bewusstsein. Ja. Und wir können eigentlich das, was wir Welt nennen, nur aus unserem eigenen Bewusstsein wahrnehmen. Kant hat es ja auch auf diesen Punkt gebracht, das Ding an sich, an das kommen wir sowieso nicht dran. Wir haben eigentlich nur uns, unser Bewusstsein, und daraus müssen wir ja die Welt fast konstruieren. Ist das nicht auch eine Befreiung aus einer dogmatischen Gebundenheit und erlaubt es uns nicht, wirklich uns als Mensch wirklich auch in das Zentrum unserer Forschung zu setzen?
Da bin ich zunächst ganz bei Ihnen, was die frühe Neuzeit angeht, also beispielsweise Pico della Mirandola, diese berühmte Rede von der Würde des Menschen. Man versteht den Menschen als ein Wesen, das nicht von fremden Vorgaben bestimmt ist, also eben auch nicht mehr von theologischen Vorgaben. Das ist eigentlich ganz hübsch. Gott hat sozusagen bei der Schöpfung einen Fehler gemacht. Laut Pico della Mirandola hat Gott, als er ans Schöpfungswerk ging, die Archetypen für Pflanzen, für Luft, für Sonne und für alles Mögliche wie in einem Sack gehabt und hat immer einen Archetyp genommen und dann geschaffen, das entsprechende Wesen. Und schließlich wollte er dann die Krone der Schöpfung noch schaffen, den Menschen, und langt in seinen Sack hinein und stellt fest, verdammt nochmal, da ist nichts mehr drin. Da ist kein Archetyp mehr drin. Also Gott hat sozusagen einen Fehler gemacht, er hat sich verausgabt, frühzeitig verausgabt bei der Schöpfung. Aber er wäre natürlich nicht Gott, wenn er nicht auf den genialen Trick oder Ausweg für viele, nun zu sagen, okay, dann geben wir dem Menschen eben die Bestimmung, dass er sich selbst bestimmt. Das ist so die Hintergrunderzählung. Und die zeigt sehr schön die Ablösung der Anthropologie von der Theologie. Es ist tatsächlich, ganz wie Sie sagen, ein Befreiungspathos zunächst da. Bei Kant ist die Lage eigentlich ein bisschen anders. Kant kommt von einer seiner ersten wichtigeren Schrift, 1755, Allgemeine Theorie des Himmels, kommt er zu der Auffassung, dass es neben uns Menschen viele andere geistbegabte Wesen gibt. Und er macht sich sogar anheischig, zu sagen, es gibt solche innerhalb unseres Sonnensystems, und B, macht er sich anheischig, genau anzugeben, wie die Geistverfassung der anderen Bewohner, also beispielsweise auf Saturn oder auf Pluto ist. Das ist natürlich spekulativ im schlechten Sinn. Aber Kant hat die Idee, wir Menschen sind ganz besondere Wesen. Es gibt ganz andere. Und jedes dieser Wesen ist in seine Eigenart gebunden und kann die Welt als solche nicht erfassen, sondern nur, wie Sie es angedeutet haben, mit den eigenen Funden wuchern. Aber natürlich ist diese Vorstellung ein bisschen widersprüchlich. Denn ich brauche die Rede von einer Welt an sich, um sagen zu können, diese können wir nicht erkennen, sondern wir können nur unsere Welt konstruieren. Also ein berühmter Philosoph, Jacobi, hat sehr schön gesagt über die kantische Lehre, ohne das Ding an sich kommt man nicht hinein und mit dem Ding an sich kann man nicht darin bleiben, weil sie eben in sich widersprüchlich ist. Kant hat das selber gemerkt und gut, wir wollen jetzt da kein philosophisches Seminar machen und hat dann gesagt, das Ding an sich ist nur ein Gedankending, nur eine Hilfsvorstellung, die wir uns bilden, um unsere Welt zu verstehen. Aber bei Kant ist der Gestus eigentlich der, dass er sagt, wir können nicht anders, wir sind gezwungen, uns auf unsere Weltsicht, auf unsere Weltkonstruktion zu beschränken, eigentlich wäre es natürlich schöner und besser und großartiger. Wir könnten die Welt als solche erkennen.
Da haben Sie jetzt natürlich auch das eigentliche Problem angesprochen, dass auch Ausgangsthema und auch das durchgehende Thema Ihrer beiden Bücher ist, diese prinzipielle Trennung von uns Menschen von der Welt da draußen und dass diese Annahme, die in der Moderne eben so entstanden ist, die, wie Sie in Ihrem Buch auch anführen, eben in der griechischen Philosophie überhaupt nicht so der Fall war, auf jeden Fall nicht nur. Sie haben das schön ausgeführt, dass es hier so Vertreter des einen und auch Vertreter des anderen gab, aber dass große Philosophen wie Plato und Aristoteles sehr wohl von der, wenn man das so formulieren darf, Eingebundenheit der menschlichen Existenz in eine allgemeine, universelle Existenz ausgegangen sind. Die postmoderne Philosophie der letzten 50 Jahre, kann man das sagen, dass es eigentlich mit dieser Hinwendung zum Konstruktivismus, dass das noch eine Radikalisierung dieser Position ist, dass es dann eigentlich nichts mehr anderes gibt, außer unsere Subjektivität und unsere Konstruktion, dass sozusagen die Welt nicht nur getrennt ist, sondern sie sich eigentlich auch noch verliert.
Genau. Genau so sehe ich es. Die Postmoderne als eine radikalisierte und wie ich damals in diesem Buch 1987 unsere postmoderne Moderne ausführte, die zeitgenössisch gebotene Form von Moderne, aber eine Form von Moderne. Also Radikalisierung, genau wie Sie sagen. Und ich hatte damals schon im Hinterkopf die Frage, wie sähe denn eine wirkliche Postmoderne, wie sähe ein wirklicher Schritt über die Moderne hinaus, also nicht eine Radikalisierung, sondern so etwas wie ein Gegenentwurf zur Moderne. Und das ist es, was ich in diesen beiden Büchern, die Sie erwähnt haben, jetzt versucht habe, wesentlich dann gestützt auf das Verständnis des Menschen im Kontext der Evolution.
Darauf wollte ich auch jetzt schon direkt eingehen und Sie einfach fragen. Es gibt ja sehr starke Argumente der modernen und der postmodernen Philosophie von der subjektiven Geprägtheit unseres Weltzugangs. Dass wir, der kantische transzendentale Idealismus bringt das ja, und seine Nachfolger bringen das noch sehr viel stärker, dass wir einfach unsere menschliche Verfasstheit haben, von der wir ausgehen, und dass wir eben nicht über diese menschliche Verfasstheit hinausgehen können. Welche Argumente haben Sie denn, dass Sie, was hier anscheinend Ihre Position ist, die Ihnen wichtig ist und die, wenn ich Sie richtig verstehe, auch die wirkliche Postmoderne wäre, die darüber über dieses anthropische Prinzip hinausgeht, die sagt, nein, wir sind viel mehr eingebettet in dieses Weltganze, als wir meinen zu sein. Welche Argumente haben Sie oder welche Gedankengänge führen Sie zu dieser Einsicht?
Ja, es kommt meines Erachtens nur darauf an, die Verfassung des Menschen nicht verkürzt, sondern voll zu verstehen. Es ist ganz richtig, wir haben unseren Weltzugang. Aber problematisch ist die These, dass dieser Weltzugang etwas sei, was einfach wir Menschen von uns aus gemacht hätten. Also ich sage dafür immer, man muss auch die Rückseite der Sache ansehen. Wir haben unsere a priorischen Formen, also Formen, mit denen wir die Welt strukturieren. Ob das nun Formen sind, die allen Menschen gemeinsam sind, wie Kant gemeint hat, oder ob sie historisch, kulturell variieren, ist sozusagen eine Frage zweiten Ranges. Also wir haben solche a priorischen Formen, in deren Licht wir die Welt strukturieren. Die Frage ist nur, woher haben wir die? Haben wir die einfach selber gemacht? Und meine Antwort und die Antwort vieler anderer ist, nein, die sind uns überkommen. Die sind uns aus der Evolution überkommen. Und das kann man im Einzelnen buchstabieren, welche a priorischen Formen oder Erkenntnisschemata haben wir aus der Stammesgeschichte. Die sind sogar so, dass sie nicht einfach jetzt menschspezifisch sind, sondern die teilen wir mit vielen Primaten und Säugetieren. Und diese Schemata, die haben sich in Abstimmung mit der Welt gebildet, insofern sind sie welthaltig. Und wenn wir jetzt die Welt im Licht dieser Schemata strukturieren oder deuten oder erkennen, dann erkennen wir sie zutreffend, weil die Schemata, da steckt sozusagen die Welt selber schon drin in den Schemata. Die sind nicht einfach menschgemacht. Wenn man diese Rückseite mit ins Auge fasst, dann hat man den vollen Kreis des Erkennens, wie in Abstimmung Tier-Welt, also Primatenreihe oder Säugetierreihe, Primatenreihe, Mensch-Welt, sich diese Schemata gebildet haben, die deswegen welthaltig sind und deswegen auf die Welt passen. Und das hat zum Beispiel, Kant hat es, es gibt wunderbare Stellen bei Kant, wo er ganz verzweifelt sich bemüht, herauszufinden, wo haben wir diese, was ist der Ursprung dieser unserer a priorischen Formen, also der Kategorien zum Beispiel. Und er überlegt hin und her und findet keine Antwort. Ihm fehlt die evolutionäre Erklärung. Ich bin ganz überzeugt, dass Kant ein großartiger Naturwissenschaftler und ein absolut nüchterner und unbestechlicher Philosoph war, mit dem heutigen Wissen ganz diese Position vertreten würde, die ich ein bisschen zu propagieren versuche.
Wenn ich Ihr Argument versuche nachzuvollziehen, sagen Sie, weil die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, aus der Entwicklung der Welt entstanden ist. Also wir haben das uns nicht selbst, unsere Kategorien, und hier mit Kant zu sprechen, die haben wir uns nicht selber gemacht, sondern diese Kategorien, die sind aus der Entstehung der Welt, aus der Evolution der Welt an uns herangekommen. Die sind Teil unserer menschlichen und natürlichen Genese, und sie bringen ja auch hier Belege, wie einfach Erkenntnisformen und Erkenntnismodi, die wir als durch und durch menschlich sehen, durchaus auch schon in verwandter Form in Hominiden, in höheren Tierformen anzutreffen sind. Und wie wir hier wirklich sehen können, bis zu Anfang des Lebens, also zu ursprünglichen Zellen, dass es hier Strukturen gibt, die sich langsam aufbauen, die langsam so etwas aufbauen wie eine Selbstreflektivität der Welt, also dass die Welt anfängt, sich selbst zu empfinden in der Entwicklung von Empfindungsfähigkeit. Und dass deswegen, weil das etwas ist, das aus dieser Entstehung der Welt zu uns gekommen ist, das heißt, wir sind ja ein Punkt dieser Entstehung der Welt, wir uns auch nicht von dieser Welt trennen können, weil all diese Arten und Weisen, wie wir die Welt wahrnehmen, ein Weltprozess sind.
Ja, also das ist, da gehen Sie jetzt schon sehr weit. Also man kann vielleicht Stufen unterscheiden. Das erste ist, dass bestimmte Erkenntnisschemata, die sich auf das normale Verhalten von Objekten in dieser Welt beziehen, uns aus der Tierreihe, aus unserer Stammesgeschichte überkommen sind. Also das sind Schemata, in denen abgespeichert ist, dass Objekte, wenn sie sich bewegen, etwa verschwinden hinter einem anderen Objekt, gleichwohl dieselben sind, wenn sie wieder auftauchen und nicht ein neues Objekt da auftaucht. Sie sind sozusagen auf eine Substanzenontologie programmiert und nicht auf eine Ereignisontologie. Prinzipiell wäre es ja auch denkbar, dass man das Auftauchen eines verschwundenen Objekts nicht so Auftauchen desselben zwischenzeitlich verschwundenen Objekts interpretiert, sondern interpretiert als ein völlig neues Ereignis. Wir sind überzeugt, so ist unsere Welt nicht. Es ist nicht ein neues Ereignis. Und so sind wir eben genetisch programmiert, schon an Babys kann man das nachweisen, diese Permanenz von Objekten, die haben wir sozusagen intus. Oder wir haben intus die Aspektvarianz, dass derselbe Gegenstand, derselbe Körper von verschiedenen Seiten aus betrachtet, verschieden aussieht und gleichwohl derselbe Gegenstand ist. Das sind ganz rudimentäre Schemata über das Verhalten oder die Seinsweise von Objekten in unserer Welt, die uns als Babys schon, die wir intus haben und die Primaten ebenso intus haben und auch alle höheren Säuger intus haben. Also das sind kognitive Erkenntnisschemata, die wir aus unserer Stammesgeschichte haben und die sich auf Objekte beziehen. Wenn man einen nächsten Schritt zurückgeht, dann kann man sagen, dass eigentlich mit dem Beginn des Lebens etwas in die Welt gekommen ist, was man Kognition nennen kann, Erkenntnis nennen kann, sehr rudimentäre Erkenntnis. Das, was ich zuerst sagte, dass wir Objektschemata haben aus der Stammesgeschichte, das ist sozusagen allgemeine Auffassung unter Evolutionsbiologen. Was ich jetzt sage, dass Kognition und Leben koextensiv sein, dass sobald Leben auftritt, auch Kognition ins Spiel kommt, das hört man schon seltener. Gemeint ist dabei Folgendes. Ein einfacher Organismus, ein Einzeller, braucht schon allerhand, um sich am Leben halten zu können. Er braucht zum Beispiel eine Empfindung seines inneren Zustandes, die sich nicht nur auf Temperatur bezieht, damit er da Abwehrmaßnahmen ergreifen kann, sondern er muss sozusagen seine Unterzuckerung bemerken, um gezielt zu Maßnahmen der Nahrungsbeschaffung überzugehen. Zweitens braucht er ein Schema dessen, was für ihn überhaupt potenzielle Nahrung ist. Er braucht so ein Schema, das ist alles physikochemisch, elektrochemisch verankert, ein Schema für Glukose. Und dann braucht er so etwas wie Wahrnehmungsorgane, um feststellen zu können, ob jetzt konkret in der gegenwärtigen Situation sowas wie Glukose verfügbar ist. Und so wie die Einzeller ein bisschen weiterentwickelt sind, haben sie sogar Bewegungsmöglichkeiten, Flagellen, um sich, wenn sie merken, da ist ein bisschen Glukose, in Richtung von mehr Glukose bewegen zu können. Das sind unglaublich lebenswichtige Funktionen für den Einzeller, ohne das würde er einfach absterben. Und die sind aber schon elementare Funktionen von Wahrnehmung oder von Erkenntnis. War unglaublich beschränkt, nur auf Glukose bezogen und es interessiert ihn nicht, dass Zucker, was weiß ich, weiß und sonst was ist, sondern nur, es interessiert ihn nur, dass es ein potenzieller Nahrungsspender ist. Er beurteilt das Fremde nach Eigenvorgaben, aber das ist der Anfang der Kognition. Und alle Lebewesen praktizieren solche Akte der Kognition und können ohne diese Akte sich weder am Leben erhalten, noch etwa ein, in Anführungszeichen, gutes oder erfolgreiches Leben führen. Also Kognition ist vom Leben an, vom Beginn des Lebens an, plötzlich in der Welt. Ist vorher nicht in der Welt, sondern entsteht gleichzeitig mit dem Leben. Und diese kognitiven Akte haben auch eine große Auswirkung auf die Gestalt der Welt, also zunächst der Nahwelt dieser Tiere. Der Einzeller frisst die Glukosevorräte auf. Tiere, die in Konkurrenz miteinander stehen, vernichten einander. Es gibt Sieger und Besiegte. Das sind alles Vorgänge, die auf Kognition beruhen und die das Profil dessen, was in der Welt ist, verändern. Also das ist dann der zweite Schritt. Und weil Sie das schon angesprochen haben, wenn ich das noch hinzufügen darf, der dritte Schritt, wenn man sich fragt, wo beginnt eigentlich in der Geschichte der Welt so etwas wie, sage mal, Geist? Dann kommt man drauf, dass schon in der kosmischen Evolution, also vor der biologischen Evolution, schon in der kosmischen Evolution ein bestimmter Treiber, ein bestimmtes Prinzip herrscht, nämlich das Prinzip der Reflexivität. Die Bildung neuer Entitäten in der kosmischen Evolution ist fast immer eine Form von neuer Selbstbezüglichkeit. Das beginnt beispielsweise bei den Atomen. Da haben sie einen 370.000 Jahre nach dem Urknall, da haben sie eine perfekte Abstimmung zwischen Kern des Atoms und Schale. Das heißt, Atome sind schon Formen der Selbstbezüglichkeit. Ebenso dann Galaxien. Wie kommt es zu Galaxien? Es gibt minimale Dichteunterschiede der Materie. Infolge der Gravitation bedeutet das, dass dort, wo mehr Dichte ist, noch mehr angezogen wird, also noch mehr Dichte entsteht. Sozusagen das kapitalistische Prinzip in der kosmischen Evolution, wer mehr hat, kriegt noch mehr. Und dadurch bilden sich Galaxien. Da ist kein Selbst, was zugrunde liegt, aber es gibt doch eine Selbstbezüglichkeit. Wenn so etwas da ist, wie eine größere Dichte, dann entsteht dadurch eine noch größere Dichte Und diese Galaxie fängt sozusagen das, was in ihrer Reichweite ist, immer mehr in sich ein. Dadurch entsteht auch die Abgrenzung gegenüber anderen Galaxien und so weiter. Also Reflexivität, Selbstbezüglichkeit ist ein Prinzip, was man durch die verschiedenen Stufen schon der kosmischen Evolution verfolgen kann und was dann dramatisch, seinen dramatischen Sprung natürlich bei den Organismen, beim Lebewesen hat. Lebewesen sind genuine Selbstbetreiber. Also da ist Reflexivität, also vom Stoffwechsel angefangen über die Zellerneuerung, das Prinzip schlechthin. Somatische Reflexivität, noch lange bevor so etwas wie geistige oder bewusste Reflexivität eintritt. Aber Reflexivität ist, lass mich den Satz gerade noch sagen, ist nicht ein der Natur fremdes Prinzip, sondern ist von Anfang an ein Organisationsprinzip, das immer höhere Formen annimmt, bis hin zu unserem Bewusstsein.
Sehr schön. Wenn ich auf diese drei Stufen, die Sie hier ausgeführt haben, mit einzeln eingehen darf und nochmal zurückgehen kann auf diese Objektbeziehung, die Sie ja sehr interessant aufgeführt haben, dass es ja eigentlich eine interessante Sache ist, dass wenn ein Objekt verschwindet und wieder kommt, wir eben nicht die Annahme haben, dass hier Neues entsteht, sondern dass etwas wirklich verschwindet und wiederkommt. Und in vielen sehr konstruktivistischen Vorstellungen von Welt und Weltbezug ist das ja auch ein Beispiel, wie sehr wir Welt konstruieren, wie das, was unsere Weltwahrnehmung ist, nämlich dass es hier sozusagen fixe Identitäten gibt, die, die gehen und wiederkommen, dass das eigentlich, zum Beispiel in der buddhistischen Erkenntnistheorie ist das ja sehr stark vertreten, dass das alles Illusion ist, dass, weil eigentlich alles nur Fluss ist. Ihr Argument ist aber, wenn ich Sie richtig verstehe, ein gegenteiliges Argument, indem Sie sagen, das ist etwas, das ist eben schon in den Gang der Dinge mit eingebaut. Das ist Teil der Weltentwicklung. Das ist nicht nur etwas, das wir einfach als Menschen jetzt so in unseren Mind eingebaut haben, sondern das ist selbst schon etwas, was aus der Entwicklung der Welt entsteht. Insofern muss es etwas sein, das mit dieser Welt auch zu tun hat. Ist das wirklich so der Fall oder kann man nicht sagen, dass hier einfach evolutionsbiologisch sich ein Erkenntnismuster gestrickt haben, die einfach pragmatisch sinnvoll waren, die aber eigentlich trotzdem eine subjektive Welt konstruieren, die mit einer objektiven Welt nur beschränkt etwas zu tun haben, weil es ja wirklich ein sehr starker Interpretationsakt ist, ein Objekt als etwas zu sehen, das so stabil ist, dass es verschwinden kann und wiederkommen kann.
Das geht nicht zusammen. Es muss auch die Welt passen, sonst hat es keinen pragmatischen Erfolg. Also pragmatischen Erfolg in the long run, nicht im Einzelfall, ist ein Schema nur, wenn es auf die Welt passt. Und wenn Sie sagen, also in einer wegen buddhistischen Erkenntnistheorie, alles ist im Fluss, da bin ich sehr dafür. Das heißt aber nicht, wir haben nur eine Ereignisontologie, sondern die buddhistische Lehre besagt, auch das, was da starr ist, was eine Substanz ist, die sich durchhält, beispielsweise ein Lebewesen, also ein Reh, das für einen Jäger jetzt rechts von einem Hindernis verschwindet und auf der anderen Seite wieder auftaucht. Natürlich ist auch ein Reh etwas, was im Fluss ist. Es lebt nicht ewig. Also Konstruktivismus und Buddhismus, das ist immer noch sehr viel Zweierlei. Also ich will sagen, es macht doch einen Unterschied, ob dasselbe Reh dort auftaucht oder ein anderes. Oder nehmen wir mal, machen wir den Fall umgekehrt. Angenommen, ich bin das potenzielle Opfer, das Reh, und ein Löwe oder so etwas. Ein Löwe, also ein Angreifer, sehe, dass der Löwe links von einem Felsen ist, hinter dem Felsen und denke, geht hinter und kommt rechts wieder hervor. Das ist ganz wichtig, dann die Substanzontologie zu haben, denn dann weiß ich, dann ist der Fluchtweg nach links frei. Wenn ich eine Ereignisontologie richtig wäre, dann hätte das Reh keine Chance. Es ist einfach so, dass in diesen Fällen ein Löwe da vorbeigegangen ist und derselbe Löwe an anderer Stelle auftaucht. Es gibt natürlich auch den Fall, dass an der Stelle, wo vorher der Löwe A war, plötzlich der Löwe B auftaucht. Aber da ist sowohl der Löwe A als auch der Löwe B substanzontologisch derselbe Löwe. Ist die Welt genommen. Das kann man nicht als bloße Konstruktion abtun.
Ja, und das ist auch Ihr, wenn ich Sie richtig, das ist Ihr Grundargument. Das kann keine bloße Konstruktion sein, weil sie sich eben evolutionär bewährt hat.
Ja. Ja, und also was sich so mannigfach und in lebenswichtigen Dingen bewährt hat, das muss ziemlich gut stimmen. Ich sage ja nicht, dass es die einzig mögliche Version sein muss, aber es kann nicht ganz anders sein. Und die Leute, die immer von bloßer Konstruktion reden, die meinen, es könnte auch ganz anders sein. Und das ist falsch. Also, um vielleicht ein anderes Beispiel zu geben, wo ich das jahrelang sozusagen im Streit diskutiert habe mit einem berühmten Neurowissenschaftler. Da geht es um die Farbkonstanz. Das ist ein eigentlich sehr bekanntes Beispiel. Die rote Rose. Die Rose, die wir da im Zimmer stehen haben, die erscheint uns immer als rot, obwohl die Lichtverhältnisse, die Beleuchtungsverhältnisse im Lauf des Tages sich ja sehr ändern. Und das heißt, physikalisch im Spektrometer würden wir da immer andere Farben sehen. Objektiv in Anführungszeichen. Das Spektrometer sieht immer ganz andere Farben. Wir hingegen, wir Menschen, sehen die immer als rot an. Und da sagen jetzt diese Neurologen, ja, da sieht man doch, dass unsere Wahrnehmung eine reine Konstruktion ist. Und ich behaupte, nein, man sieht das exakte Gegenteil an dem Fall. Was ist los? Wir sind so gebaut, dass wir, oder unser Wahrnehmungsapparat, unsere Farbwahrnehmung ist so gebaut, dass wir die wechselnden Beleuchtungsverhältnisse nicht dem Gegenstand anlasten, der Rose. Nur wenn wir das tun würden, dann würden wir sagen, die Rose ist jetzt rot, dann rosa, dann violett und so weiter. Nein, für uns ändert sich nicht die Rose, sondern es ändern sich die Beleuchtungsverhältnisse. Und das ist doch absolut korrekt. Wir haben diesen Korrekturmechanismus in Richtung Farbkonstanz haben wir eingebaut, wie viele oder etliche andere Tiere auch, dass wir etwas, was den Umständen zuzuschreiben ist, nicht dem Objekt zuschreiben. Was den Lichtverhältnissen zuzuschreiben ist, nicht der Rose zuzuschreiben ist, sondern der wechselnd erscheinenden Rose konstant das Prädikat rot zuschreiben. Völlig objektrichtig.
Sehr spannend. Wenn ich jetzt zu Ihrem zweiten, aber eigentlich auch zu Ihrem dritten Punkt übergehen kann, weil ich sehe die zwei Punkte schon sehr im Zusammenhang. Sie haben das ja sehr eindrücklich mit dem Einzeller und mit seiner Reaktion auf Glucose dargestellt, dass das eine ursprüngliche Form von Kognition ist. Und haben hier wirklich versucht darzustellen und meines Erachtens auch glaubwürdig, dass hier etwas, das man in einer sehr rudimentären Form als schon geistig bezeichnen kann, die den Anfang eben mit dem Anfang des Lebens des Einzellers gleichsetzen kann und dann hier auch einfach dann die Linie so weit aufmachen kann, dass das, was wir als unsere doch so komplexe geistige Welt wahrnehmen, Teil eben dieser evolutionären Geschichte ist, die zumindest mit dem Einzeller, mit dem organischen Leben anfängt. Und dann das andere, das wahrscheinlich das noch viel weitgehendere ist, indem Sie schon von den Galaxien, und ich glaube dann in der Biologie kann man das noch viel mehr sagen, dieses Prinzip der Selbstbezüglichkeit bis zur Selbstreflexion sehen und sehen, dass hier etwas im Universum, in der Entfaltung des Universums sich entwickelt, nämlich auch mit der mit der evolutionären Möglichkeit der Empfindung, dass das Universum anfängt, sich selbst zu empfinden, das heißt, zu sich selbst einen Bezug zu haben, dass man letztendlich so weit gehen kann, dass unser menschliches Nachdenken über das Universum selber, über eben auch diese Geschichte, diese Evolution des Universums, die bisherige Krönung dieses Prozesses ist und insofern eben nicht von diesem Prozess getrennt ist. Sie sagen das ja auch sehr schön, dass das menschliche Bewusstsein eigentlich der Selbsterkenntnisprozess des Universums selber ist und dass wir als solches, man könnte fast so sagen, eine Funktion des Universums sind, in dem das Universum eben bis zu diesem Punkt es geschafft hat, über sich selbst zu reflektieren, sich selbst auf sich selbst zu beziehen.
Ja, also ich würde nur an einem Punkt so die Terminologie etwas anders setzen. Mhm. Das generelle Prinzip, ganz wie Sie es wiedergegeben haben, ist das der Selbstbezüglichkeit. Und die fängt schon kosmisch an. Das Prinzip der Empfindung, also Empfindung findet sich erst im Lebendigen. Ich bin kein Panpsychist. Also ich sage nicht, dass, was weiß ich, die Sterne Empfindung haben oder dergleichen. Sondern Empfindung, Subjektivität ist strikt an Organismen gebunden. Nur es gibt eben rudimentärere Formen der Selbstbezüglichkeit. Nehmen wir nochmal das Beispiel der Galaxie. Bei der Galaxie ist es ja so, dass das System, die Galaxie, den Einzelteil, den Stern, versklavt. Der muss nach der Pfeife des Systems tanzen. Und bei den Organismen ist das Spannende, dass sich das irgendwie umkehrt. Organismen sind Individuen, sind Einzelheiten, die in sich Systemcharakter haben. Da rutscht sozusagen der Systemcharakter, der vorher das Einzelne versklavt hat, jetzt umgekehrt in den Selbsterhalt des Einzelnen hinein. Also insofern ist es eine andere und höhere und gesteigerte Form von Selbstbezüglichkeit, wo dann erstmals Empfindung auch da ist. Aber das, denke ich, führt über viele Emergenzstufen, die man im Einzelnen nachzeichnen müsste, tatsächlich zu unserem Erkennen. Also mein Standardsatz, in unserem Erkennen erkennt sich die Welt. Ja, das ist mein Satz dafür, der etwas ungewöhnlich ist, der natürlich auch allen modernen Auffassungen widerstreitet. Jeder Moderne würde sagen, Moment mal, erkennen, das ist doch die Leistung von Subjekten. Punkt. Und ich sage, ja, aber woher kommt dieses Erkennen? Woher kommt es, dass wir als Subjekte erkennende Subjekte sind? Das haben wir nicht gemacht, sondern das kommt aus der Evolution und das kommt aus dieser Geschichte der Gemeinsamkeit von Lebendigkeit und Kognition, wo wir einfach eine weiterentwickelte Form von Kognition haben. Mit dem Terminus Krönung bin ich etwas vorsichtig, also mit dem Menschen als Krone der Schöpfung. Erstens, weil es verschiedene Evolutionswege gibt. Also wenn schon, dann gibt es verschiedene Kronen. Es ist sehr erstaunlich, was Vogelgehirne, die ganz anders organisiert sind als Säugergehirne, was die vermögen. Also wenn, dann gibt es verschiedene Kronen und überhaupt, also mit der Krone, also sagen wir mal Speerspitzen des Fortschritts, sowas ja.
Nehmen wir doch die Speerspitze.
Wer weiß, wo es noch hingeht.
Sehr gut. Ich möchte gern, es gibt in Ihrem Buch eine Schlüsselpassage, Passage, die ich sehr spannend und auch sehr überraschend empfand, die diese Gemeinsamkeit von Welt und Mensch auf eine sehr eigene Art herausstreicht. Da bringen Sie ein Zitat, obwohl es ein längeres Zitat ist, möchte ich gern vorlesen. Es ist nämlich ein Zitat von Rilke aus dem Jahr 1913. Da zitieren Sie Rilke mit folgenden Worten. Es mochte wenig mehr als ein Jahr her sein, als ihm im Garten des Schlosses, der sich den Hang ziemlich steil zum Meer hinunterzog, etwas Wunderliches widerfuhr. Seiner Gewohnheit nach, mit einem Buch auf- und abgehend, war er darauf gekommen, sich in die etwa schulterhöhe Gabelung eines strauchartigen Baumes zu lehnen, und sofort fühlte er sich in dieser Haltung so angenehm unterstützt und so reichlich eingerührt, dass er so, ohne zu lesen, völlig eingelassen in die Natur, in einem beinahe unbewussten Anschauen verweilte. Nach und nach erwachte seine Aufmerksamkeit über ein nie gekanntes Gefühl. Es war, als ob aus dem Inneren des Baumes fast unmerklich Schwingungen in ihn übergingen. Er legte sich das ohne Mühe dahin aus, dass ein weiter nicht sichtliches, vielleicht den Hang flach herabstreichender Wind im Holz zur Geltung kam, obwohl er zugeben musste, dass der Stamm zu stark schien, um einem so geringen Wehen so nachdrücklich erregt zu sein. Was ihn überaus beschäftigte, war indessen nicht diese Erwägung oder eine ähnliche dieser Art, sondern mehr und mehr war überrascht, ja ergriffen, von der Wirkung, die jenes in ihm unaufhörlich Herüberdringende in ihm hervorbrachte. Er meinte, nie von leiseren Bewegungen erfüllt worden zu sein. Sein Körper wurde gewissermaßen wie eine Seele behandelt und in den Stand gesetzt, einen Grad von Einfluss aufzunehmen, der bei der sonstigen Deutlichkeit leiblicher Verhältnisse eigentlich gar nicht hätte empfunden werden können. Bestrebt sich gerade im Leisesten immer Rechenschaft zu geben, fragte er sich dringend, was ihm da geschehe und fand fast gleich einen Ausdruck, der ihn befriedigte, für sich hinsagend, er sei auf die andere Seite der Natur geraten. Warum bringen Sie dieses Zitat in den Zusammenhang der Erfahrung von der Gemeinsamkeit von Welt und Mensch und welche Bedeutung hat es Ihres Erachtens?
Also mich hat diese Passage doch sehr berührt, als ich zum ersten Mal vor vielen Jahren auf sie stieß. Und ich finde es ganz wunderbar, ist eines von vielen Dokumenten, wo Menschen über ihre gewohnte, übliche Welteinstellung, ich bin der Mensch der Welt gegenüber, hinausgeführt werden. Also, und das geschieht auf Empfindungsart, es gibt da Unerklärliches, ja, er versucht zunächst noch eine Erklärung, komisch, er ist da so eingewiegt in die Bewegung dieses Baumes, bewegt er sich vielleicht, weil der Wind da ist, nein, der Wind ist eigentlich zu schwach. Also er überlegt immer noch rational, was da sein könnte, und beschreibt dann, dass er plötzlich eben merkt, dass er ein Teil dieser Natur insgesamt ist, also er hat dieses symbiotische Erlebnis. Ich denke, dass etlichen von uns das hier und da widerfahren ist. Ich kenne selber solche Erlebnisse. Und nur Rilke hat es wunderbar beschrieben. Und üblicherweise geben wir solchen Erlebnissen dann vielleicht zu wenig Bedeutung. Nun war mein Vorhaben auch das, in diesem Kapitel, aus dem das, Sie das freundlicherweise zitieren, einige Erfahrungen einfach anzusprechen von prominenten Menschen, die davon zeugen, dass der Mensch-Welt-Gegensatz nicht das letzte Wort ist, sondern dass sie so etwas wie eine Gemeinsamkeit erfahren. Und dann habe ich den Versuch gemacht, eine Theorie zu entwickeln oder eine Erklärung zu entwickeln, warum dieses Gefühl vielleicht nicht bloß ein spinnertes Gefühl ist, sondern ein Fundamentum in re hat. Nämlich, weil wir tatsächlich zutiefst nicht aus anderem Stoff sind als das andere der Natur, sondern aus dem gleichen Stoff sind. Und deswegen führe ich das ja dann hin bis zu diesem Spaziergang am Pazifik, der dann meine eigene Erfahrung preisgibt oder ausplaudert.
Ja, jetzt hätte ich natürlich noch einige Fragen, die ich hier gerne noch dranhängen würde. Ich blicke aber auch auf die Uhr und sehe, dass wir schon in der Zeit sind, auch das Gespräch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufzumachen. Ich möchte gerne dazu noch wieder die Einwahlnummern durchgeben, der Sie sich in dieses Gespräch mit Wolfgang Welsch einbringen können. Das wäre in Deutschland 089-2206-1640, in der Schweiz 043-508-0389, in Österreich 072-088-0877, der Einwahlcode jeweils 224-55-65-74. gefolgt von der Raute-Taste. 22, 45, 65, 56, 65. Nochmals vorlesen. 22, 45, 56, 5. Gefolgt von der Raute-Taste. Dann bei Fragen mit der Stern-2-Tastenkombination können Sie sich sichtbar machen, sodass wir sehen am Bildschirm, dass Sie sich hier zu Wort melden wollen und wir Ihr Telefon freischalten können. Also mit der Stern-2-Tastenkombination können Sie sich hier dann auch zu Wort melden. Und um dem ersten Hörer oder der ersten Hörerin, die sich hier vielleicht per Telefon einwählen wollen, noch ein wenig Zeit zu geben, würde ich gern eine der E-Mail-Anfragen, die uns hier bereits erreicht haben, vorlesen. Da schreibt ein Hörer: Spannend fand ich Ihren Gedanken, dass Ansätze von Selbstbezüglichkeit bereits in der astrophysikalischen Geschichte des Kosmos zu verzeichnen sind. Sie haben diese Phänomene ja, wenn ich es richtig verstanden habe, von der Erfahrung des uns Menschen bekannten Selbstbewusstseins oder zumindest menschlich erfahrener Selbigkeit her interpretiert. Die unvermeidliche Frage: Sehen Sie eine Art Teleologie im Kosmos am Werk, eine Zielgerichtetheit auf Bewusstsein und Selbigkeit auf uns Menschen hin?
Ja, vielen Dank, vor allem auch für das Prädikat unvermeidliche Frage. Es ist eine sehr wichtige Frage. Also ich sehe es nicht so, nicht im Sinn von Intelligent Design, dass da ein Plan zugrunde liegt, in diesem Sinn, dass eine Teleologie eingebaut ist. Man muss aber sehen, dass es eine Tendenz gibt zur Komplexitätssteigerung. Diese Tendenz kennzeichnet schon die kosmische Evolution und dann die biotische Evolution bis hin zu dem, wie Sie gesagt haben, bis zum Selbstbewusstsein. Also es ist ein langer Weg, aber das ist eine Steigerung, die in der Logik dieser Entwicklung liegt. Es hätte allerdings nicht, ich muss etwas anderes noch vorher sagen, aber es gibt in all diesen Evolutionsprozessen auch das Prinzip der Zufälligkeit. Es gibt unglaublich viele Zufälle und wenn man nur schaut, wie knapp die Lage war im Kambrium, also vor 490 Millionen Jahren etwa, dass da überhaupt ein kleines Tierchen namens Picaria überlebte, das dann der Urahn der Wirbeltiere wurde und damit auch der Urahn des Menschen. Die Chose hätte im Einzelnen auch anders laufen können. Insgesamt Tendenz zu Komplexität, ja. Und das heißt nun auch, ich denke nicht, dass es zu Menschen hätte kommen müssen. Ich vermute aber, dass das Entstehen von so etwas wie Selbstbewusstsein insgesamt schier unvermeidlich ist. Vermute also auch, dass es intelligente Wesen anderswo im Weltall gibt.
Herzlichen Dank. Wir haben ja auch einen Hörer, eine Hörerin aus Berlin, die sich telefonisch hier einbringen möchte und wir haben das Telefon hier auch schon freigeschaltet.
Ja, guten Abend. Ich finde es eine sehr spannende Diskussion und was mich jetzt besonders berührt, das ist, dass diese Gedankengänge von Ihnen eigentlich ja etwas ganz, ganz Fundamentales betreffen, nämlich ob ich mich jetzt als Weltfremdling tatsächlich empfinde oder ob ich wirklich glaube, dass ich Weltwesen bin oder welthaltig bin, dass ich selbst Ausdruck von Welt bin. Und mich würde interessieren, also ich habe gemerkt, wie Sie sehr, sehr genau Argumente dafür liefern, dass Evolution gar nicht jetzt so eine Sache ist, die uns wirklich in die Glieder gefahren ist, sondern wir empfinden das eigentlich immer mehr als ein Phänomen, das im Außen stattfindet und wir sind wie so eben getrennte Wesen davon und wir schauen durchs Schlüsselloch in diesen grenzenlosen Kosmos und Ihre Gedankengänge, die führen eigentlich alle darauf hin, dass das gar nicht so eine oberflächliche Sache ist mit dieser Evolution, sondern eigentlich unsere grundsätzliche Verständnis zu Mensch, Welt und Kosmos eigentlich aushebeln und damit auch die das Ganze, was in der Moderne passiert ist, wirklich auf eine ganz, ganz neue, man kann schon sagen, radikale Stufe heben. Und mich würde interessieren, wie Sie das denn selbst sehen, dass diese Gedankengänge, die Sie da haben, die sind ja, wenn man die konsequent zu Ende denkt, sind die tatsächlich ja eine Erschütterung, weil sie eigentlich alles, was unsere Kultur ausmacht, doch in einem ganz entscheidenden Sinn beeinflussen und eigentlich positiv verändern werden.
Ja, also mit Verlaub und möglicher Bescheidenheit gesagt, ich sehe das schon auch als eine Erschütterung dessen, was wir gewohnt sind und als eine Konzeption, die sehr weitreichende Konsequenzen hat. Wenn man mal diese neuen Kategorien entwickeln würde, die sich nahelegen, wenn man den Menschen konsequent von der Evolution her versteht. Manche sagen, ja, Evolution, schön und gut, das Zeugs liegt doch hinter uns. Nein, es ist in uns wirksam. Also wenn man sich klar macht, dass zum Beispiel so etwas wie Blutkreislauf, so etwas wie Auge, das ist alles, wie alle großen Erfindungen in der Evolution, ein einziges Mal erfunden worden. Und natürlich nicht erst bei Menschen, sondern lange vor uns. Und diese evolutionären Erfindungen, die reichen bis zu uns hin. Und in unserer Ontogenese als Embryo durchlaufen wir auch noch die Stadien der Evolution. Und um das Beispiel des Auges zu nehmen, das Auge ist ein einziges Mal in der Evolution erfunden worden. Danach haben sich unterschiedliche Formen von Augen gebildet, etwa das menschliche Auge, das Wirbeltierauge, das Insektenauge ist wieder ganz anders gebaut. Aber für alle Wesen, die Augen haben, ist entscheidend, dass als erstes ein bestimmtes Gen zur Expression kommt, ein Hox-Gen, das sozusagen das Gen ist, das für das Urauge verantwortlich ist. Also wir haben diese alte Erbschaft in uns und egal wo wir hinschauen, alles ist in der Evolution angelegt. Auch unsere fantastische Rationalität, unsere Supergehirne, man kann das sehr verfolgen, dass dies graduell schon vor der Menschwerdung zunimmt bei den Primaten. Also es gibt nichts, was es erst beim Menschen gäbe. Wir haben nur Potenziale, die in dieser Evolution entstanden sind, in einer gesteigerten Form. Es würde jetzt lang dauern, das auszuführen, wie das kam, in einer protokulturellen Periode. Und wir sind dann in eine kulturelle Evolution übergegangen, die es in diesem Ausmaß bei keiner anderen Spezies gibt. Das ist ganz klar. Aber auch diese kulturelle Evolution ist nichts, was einfach sich aus sich speisen kann, sondern was auf diesem evolutionären Vorlauf basiert, beispielsweise vor allem auch auf der Ausbildung einer unglaublichen Gehirnkonfiguration, die ins Menschen genetisch verankert ist, also über die natürliche Evolution verankert ist. Das menschliche Gehirn ist dadurch ausgezeichnet, dass auf eine einzige Außenverbindung, die für Wahrnehmung, Sensorik und Motorik zuständig ist, 10 hoch 7, also 10 Millionen Innenverbindungen kommen. Das menschliche Gehirn ist eine unglaubliche Reflexionsmaschine. Das ist es aber nicht kulturell geworden, sondern schon vor dem Schritt in die Kultur, der vor etwa 40.000 Jahren erfolgt ist, innerhalb der protokulturellen Periode, weshalb diese Gehirnkonfiguration genetisch verankert ist. Das ist also wirklich evolutionäres Erbe, von dem wir profitieren in allen Schritten der kulturellen Evolution, handle es sich um Kunst, um Ethik, um Wissenschaft oder was immer. Also wenn man den Menschen richtig versteht, nicht von, wie früher üblich, von supranaturalen Fiktionen her, sondern von der Evolution her, da muss man überhaupt nichts preisgeben am Menschen, sondern man kann all unsere Potenziale, ich denke, besser und richtiger verstehen und auch richtiger in ihrer Entwicklungsdynamik einschätzen.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ich würde gerne hier auch eine Frage anschließen, die direkt hier damit verbunden ist, aber dann doch in eine andere Gegenrichtung fragt. Schreibt eine Hörerin, verstehe ich Sie richtig, ist also unser Denken weltanteilig. Indem wir denken, sind wir mit der Welt verbunden. Wann und wie entsteht die Entfremdung? Wenn wir anfangen, über die Welt nachzudenken, falls ja, wie kann ein Nachdenken sein, das seinen Weltanteil nicht verliert?
Okay, wie entsteht die Entfremdung? Es ist in der Evolution auf allen Niveaus, ist auch Differenzbildung ein Prinzip. Also nehmen Sie mal einfach einen Organismus. Ein Organismus ist natürlich in gewissem Sinn von seiner Umwelt getrennt. Wir haben die Haut. Die Haut ist eine unglaublich wichtige Trennscheide zwischen uns und Umwelt. Gleichwohl haben wir auch, weniger offensichtlich, Kommunikationsweisen über die Haut. Es gibt eine Hautatmung und dergleichen. Also die Abgrenzung gegenüber dem anderen gehört auch schon zur Entwicklungslogik des Organismus. Nun ist die Frage nicht, sind Abgrenzungen richtig, sondern wie macht man sie richtig und wie macht man sie falsch? Wenn ein Organismus in Anführungszeichen denken würde, ach, ich bin abgegrenzt, ich sorge jetzt für mich allein, der würde binnen kurzem absterben. Nicht? Er ist angewiesen auf die Energiezufuhr von außen. Jeder kann nur leben, er kann die Energie nicht aus sich produzieren, sondern er muss sie von außen bekommen, über Licht, über Nahrung, was immer. Also eine Unterscheidung ist da, aber aus dieser Unterscheidung eine Trennung zu machen, ist schon lebensmäßig der große Fehler. Und diesen Fehler hat man im Denken gemacht. Die Unterscheidung, der Mensch ist etwas anderes als der Stein, die ist richtig. Aber die Trennung, wir Menschen sind völlig anderen Wesens als alles andere in der Welt, das ist der Fehler. Sozusagen nicht zu unterscheiden zwischen Unterscheidung und Trennung, das führte zu diesem Denkfehler der Weltfremdheit. Anstatt zu sehen, wir Menschen sind besondere Wesen durch die kulturelle Evolution, aber in dieser Welt und aufgrund unseres Entstandenseins in dieser Welt, also eben doch in dieser Welt und nicht ihr gegenüber.
Sehr schön. Vielleicht dazu noch eine letzte Frage, die direkt hier anschließt. Hier schreibt ein Hörer, Sie haben sehr schön Ihre Grundidee ausgeführt, wonach Erkenntnis welthaltig ist, beziehungsweise grundsätzlich sein kann, weil deren Strukturen evolutionär entstanden sind. Damit wäre unsere Innenwelt nicht allein subjektiv privater Natur, sondern hat Wirklichkeitscharakter. Würden Sie sozusagen in die Zukunft gerichtet auch sagen, dass menschliche Werte welthaltig sein können, dass wir Menschen sozusagen in Einklang mit der Evolution die Welt erweitern können?
Ich verstehe nicht, das ist eine E-Mail-Frage.
Ja.
Ich verstehe, die Welt erweitern können, das Erweitern...
Wenn ich den letzten Satz noch mal kurz vorlesen darf, da schreibt der Hörer, damit wäre unsere Innenwelt nicht allein subjektiv privater Natur, sondern hat Wirklichkeitscharakter. Würden Sie sozusagen in die Zukunft gerichtet auch sagen, dass menschliche Werte welthaltig sein können, dass wir Menschen sozusagen in Einklang mit Evolution die Welt erweitern können? Mein Verständnis dieser Frage ist, dass das, was wir an Innenwelt entwickeln, nicht eine private Innenwelt ist, sondern auch als eine Weiterentwicklung, als eine Erweiterung von Welt verstanden werden kann.
Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden und will es an einem Beispiel beantworten, weil ja von Werten die Rede ist. Nehmen wir mal das Beispiel Altruismus. Also das gibt es schon im Tierreich, wie man auch herausgefunden hat, dass ein Tier sich opfert zugunsten der Gruppe, in der es lebt. Nun kennen wir Altruismus auch im Menschlichen, gibt es ja auch, dass man Opfer bringt in der Familie, in der Nahbeziehung und so weiter. Nun wissen wir auch, dass Altruismus in Fernbeziehungen schwierig ist. Also der der Mensch, der unmittelbar neben mir da einen Verkehrsunfall hat und blutet, da überlegt man nicht, man hilft ihm. Aber jemand, der in einem Krieg irgendwo auf der Welt verletzt wird, da hat man viel weniger diese Unmittelbarkeitsreaktion. Aber wir Menschen haben das Prinzip Altruismus verändert. Wir haben es verändert von der Nahbeziehung zur Fernbeziehung zur Universalbeziehung. Nehmen wir also die Menschenrechte als ein Beleg dafür. Da denken wir, es gibt Rechte, die müssen wir allen Menschen, egal welcher Nation, welchen Geschlecht, welchen Standes und so weiter, zuerkennen. Das heißt, wir haben da etwas Naturales, Altruismus aufgenommen, haben es erweitert und verändert, indem wir es universalisiert haben. Also die Universalität der Menschenrechte ist eine Erweiterung des ursprünglichen biologischen Altruismus. Und jetzt sind wir dabei zu überlegen, müssten wir so etwas wie Menschenrechte oder so etwas Ähnliches wie Menschenrechte nicht auch manchen Tieren noch zuerkennen? Also nicht bloß unseren Nächsten, sondern allen Menschen und jetzt auch noch eventuell manchen Tieren, den großen Menschenaffen und dergleichen. Das sind Formen, die tatsächlich wir Menschen Wertvorstellungen, die welthaft entstanden sind, in der Evolution entstanden sind, weitertragen, weiterentwickeln und eben auch erweitern, durchaus in dem Fall, wie man sieht, in großem Einklang mit dem natürlichen Prozess. Da wird sozusagen das Rechtsprinzip, was aus dem Tierreich kommt, bei Menschen universalisiert wurde, dann so weitergetrieben, dass es auch dem sonstigen Tierreich wieder zugute kommt. Das ist also durchaus möglich, dass wir Menschen solche Erweiterungen im Einklang mit der Natur vornehmen.
Herr Professor Welsch, wir sind auch am Ende unserer Zeit angekommen. Herzlichen Dank für dieses sehr anspruchsvolle und auch sehr bereichernde Gespräch. Ich darf ganz kurz noch Ihre Bücher erwähnen. Wolfgang Welsch, Mensch und Welt im Verlag Beck. Das ist das kleinere Buch für Menschen, die es wirklich wissen wollen, in der Feldrück Wissenschaft, im Feldrück Wissenschaft Verlag, Wolfgang Welsch, Homo Mundanus, jenseits des anthropischen Denkform der Moderne. Beide Bücher sehr zu empfehlen. Herr Welsch, herzlichen Dank für Ihre Gedanken. Herzlichen Dank, dass Sie uns hier wirklich auch gezeigt haben, dass es Möglichkeiten gibt, über diese Trennung hinauszudenken. Einen schönen guten
Tag. Ich danke Ihnen sehr, Herr Steininger, für diese Gelegenheit und allen, die mitgemacht haben und allen, die weiterhin an diesen Aufgaben mitdenken mögen. Alles Gute.